Das ist doch genau das Thema. Bis dahin haben sie ja die komplette Vogel-Strauß-Politik, die sagt, die Kopf in den Sand, und das Problem, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Männer kümmern sich nicht um ihre Bedürfnisse. Je mehr du in ältere Paarbeziehungen guckst, wird es noch trauriger, wenn du feststellst, wie viele Männer sich aus Sexualität im Alltag herausstehlen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen.
47, der Podcast für Männer im mittleren Alter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 47 Podcast. Ich freue mich heute sehr, Olaf Teuerkauf im Zoom gegenüber sitzen zu haben. Er ist von der Stiftung Männergesundheit und wir haben die letzten Wochen häufiger mal Kontakt gehabt. Aber Olaf, erzähl doch erstmal, was ist denn die Stiftung Männergesundheit?
Was ist die Stiftung Männergesundheit? Das ist eine gute Frage. Die Stiftung Männergesundheit ist eine Organisation, die nächstes Jahr 20 Jahre wird. Man glaubt es gar nicht, dass die Zeit so schnell vergeht. Und die ich vor 20 Jahren mit Lothar Weisbach, einem Berliner Urologen, gegründet habe, aus der Erkenntnis heraus, dass Männer zu wenig auf sich achten, dass Männer zu wenig nach ihren Bedürfnissen sich orientieren und dass Männer am Ende die große Zeche bezahlen, indem sie fünfmal früher sterben, indem sie sich dreimal so oft umbringen und indem sie einfach mal 10 Jahre, bevor sie sterben, schwer krank werden. Und damit liegen sie im weltweiten Vergleich, im europäischen Vergleich, im westeuropäischen Vergleich einfach mal total tief im Keller. Und um das zu ändern, sind wir vor 20 Jahren angetreten.
Oha, das sind ja schon mal ein paar Fakten am Stück. Ich muss zuerst fragen, was war deine persönliche Motivation da, diese Stiftung mitzugründen?
Ich bin seit 35 Jahren Unternehmer und habe eine Organisation, die im medizinischen Umfeld tätig ist. Das heißt, wir organisieren Ärztekongresse. Und vor 20 Jahren hatte ich eine weitere Firma, die Public Relations, Public Affairs für medizinische Fachgesellschaften gemacht hat. Und unser damaliger Kunde oder einer unserer damaligen Kunden war die Deutsche Gesellschaft für Urologie. Und denen haben wir gesagt, Kinder, wenn ihr ein relativ komplexes Organ wie die Prostata an den Mann bringen wollt, müsst ihr es haptisch machen. Und wir haben denen damals eine Prostata gebaut im Deutschen Nationaltheater in Weimar, in dem Bühnenbildnerbau, und haben diese Prostata, die war 5 Meter lang, 2,5 Meter breit, 2,5 Meter hoch, zum Durchgehen, zum Anfassen, um den Männern mal eine Idee zu geben, was fühlt der Urologe eigentlich bei dieser unsäglichen Untersuchung. Und diese Prostata, um die herum haben wir einen Männergesundheitstag gebaut, haben den durch Deutschland rollen lassen und haben das wissenschaftlich begleitet und ausgewertet und festgestellt, dass zu dieser Art von Veranstaltung genau drei Typen Männer gehen. Das ist einmal der Hypochonder, der überall hinrennt, wo Gesundheit draufsteht. Das ist zum zweiten der Schnäppchenjäger, der einen kostenlosen PSA-Test haben wollte. Und es ist zum dritten eine kleinere Gruppe älterer Männer, wo wiederum die Frau sagt, Freundchen, das Thema nehmen wir uns dieses Jahr mal vor, aber wenn man ehrlich ist, haben wir die große breite Masse in keiner Stadt erreicht und wir waren wirklich in fast allen Städten Deutschlands und zwar immer in einem Setting außerhalb von einem Krankenhaus oder Praxis oder Ärztehaus, sondern wir waren in Museen, wir waren in Stadthallen, die großen, wir waren in Rathäusern, in Autohäusern. Aber die große breite Masse ist, wenn man ehrlich ist, haben wir nie erreicht. Und dann, wie gesagt, dieses Thema muss sich jemand annehmen. Und da kannst du in Deutschland zwei Dinge tun: einen Verein gründen oder eine Stiftung. Wir haben uns bewusst für eine Stiftung entschieden, haben diese Stiftung jetzt bewusst in Berlin angesiedelt, wo in der Politik Gesetze gemacht werden, wo Menschen erreicht werden müssen, die etwas in den Rahmenbedingungen in Deutschland ändern können. Und wie gesagt, man kann es kaum glauben, wie schnell die 20 Jahre vergangen sind. Also die Motivation war keine Betroffenheit, war keine eigene Erkrankung oder irgendwas. Das denken die meisten Menschen. Es war tatsächlich aus dem Job heraus die Erkenntnis, hier muss was getan werden.
Was sind die Gründe, warum die Männer sich nicht für die eigene Gesundheit interessieren? Hat sich das verändert oder ist es ein bisschen besser geworden jetzt?
Es klingt nach einer einfachen Frage, schreit aber nach einer komplexen Antwort, weil erstens, es gibt nicht den Mann, sondern wenn du 10 Männer vor dir hast, hast du auch 10 Typen Männer vor dir. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wenn du fragst, ändert sich was? Ja, natürlich ändert sich was. Aber wo ändert sich was? Zum einen ändert sich was in einer neuen Generation junger Männer, die mittlerweile entsteht, die sogenannte und von uns allen gescholtene Generation Z oder X oder Y, die haben schon ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Gesundheit. Also da ändert sich sehr viel sogar. Und das dritte ist, ja, auch innerhalb unserer eigenen Generation ändert sich was, aber da leider eben nur bei den Menschen, die auch in Verantwortung stehen, also die besser gebildeten, die besser situierten. Weil wenn ich von 5 Jahren vorzeitige Sterblichkeit spreche, muss man sich ja vorstellen, da reden wir in der groben Betrachtung, in einem Durchschnitt, Männer gegen Frauen. Wenn wir aber nur die Männer anschauen, dann geht diese Sterberate von auf der einen Seite die gut gebildeten und gut verdienenden, auf der anderen Seite die weniger gut gebildeten und weniger verdienten, gut verdienenden, geht diese Spanne noch mal 10 Jahre auseinander. Nur bei uns Männern. Und das ist dann auf der einen Seite die Gruppe, wo niemand eine Idee hat, wie man die erreichen kann. Oder wie man deren Leben auch verändern kann. Insofern ist das die Frage, die du stellst, die so einfach klingt, eine hochkomplexe Frage.
Aber warum haben Männer so ein schlechtes Verhältnis zu ihrer eigenen Gesundheit? Hast du eine Erklärung dafür?
Da gibt es nicht eine Erklärung, da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Es gibt dazu auch gar keine empirische Untersuchung. Das ist auch sehr schwer nachweisbar, weil das Thema ist ja auch ganz unterschiedlich zu beleuchten. Und das eine, ich sage auch gleich warum. Das eine sind ja die klaren Fakten. Gut, der Mann stirbt 5 Jahre früher, sagen viele Männer, bitte sterbe ich halt 5 Jahre früher, lieber im Galopp vom Pferd gestürzt, als langsam dahin siechen.
Ja.
Wenn wir uns aber meinetwegen die Studie des Max-Planck-Instituts anschauen aus dem letzten Jahr, die mal untersucht hat, wie sieht es denn mit der vorzeitigen Sterblichkeit aus? Also und auch die vorzeitige Erkrankung von uns Männern. Und das haben die untersucht in den 17 westeuropäischen Ländern. Dann muss man feststellen, das machen die alle 10 Jahre, dass wir in den letzten 10 Jahren mal auf den vorletzten Platz abgesackt sind. Und da muss man sich ja, und das unabhängig von den Kosten, die ein jeweiliges Land für sein Gesundheitssystem ausgibt. Das heißt, man muss hier auch klar nochmal unterscheiden. Das eine ist eine gesundheitliche Versorgung und die Inanspruchnahme. Und das zweite sind die Lebensumstände, das ist das, was Max Planck untersucht hat, die es zu dem machen, warum Männer einfach viel früher schwer krank werden oder viel zu früh versterben. Und das hat mit dem Gesundheitssystem und der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems erstmal gar nichts zu tun. Und das Zweite, was ich gerade angesprochen habe, ist natürlich auch ein Umstand, der sehr schwer zu untersuchen ist. Also, um mal ein paar Beispiele zu sagen, wie ist unser Verhältnis zu unserem Leben und unserer Familie? Wie ist unser Verhältnis in der Ausgeglichenheit zu unserem Beruf? Wie ist unser Verhältnis zu einem besten Freund und Umgang mit seelischen Dingen? Wie ist unser Verhältnis zu unserer Ernährung? Wie ist unser Verhältnis zu sportlichen Aktivitäten etc. pp.? Das sind ja alles die Fakten, die erstmal zunächst mit einem Gesundheitssystem null zu tun haben. Und klar, wenn die Schweiz ganz oben auf dem ersten Platz ist, wundert das niemanden. Dass die Skandinavier gleich dicht hinterherkommen, wundert auch niemanden. Aber wenn wir mal
Warum
anschauen,
nicht?
Dass plötzlich, naja, weil, ich sage erstmal den ersten Satz zu Ende, dann antworte ich auf die Frage, alles gut. Wenn wir aber dann jetzt mal schauen, dass plötzlich Griechenland, Portugal 10 Plätze über uns ist, das lässt ja mal nachdenken. Und auf deine Frage, warum wundert es nicht, dass die Skandinavier viel weiter oben sind, auch da muss man sagen, dass die natürlich auch den Umgang mit ihrer Gesundheit in der Gesellschaft verortet, einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt die letzten Wahlen überblicke, aber es gab vor, was weiß ich, 5 Bundestagswahlen mal eine Serie im Stern, die hat gesagt, was wir von unseren Nachbarn lernen können. Da war das holländische Modell Gesundheitswesen ganz vorne dran, wo es keine 100 Krankenkassen gibt, sondern 4, wo eine Gesamtfamilie für 150 Euro versichert ist und wo du jede Krankheitsausgaben, die du hast, bis zu 200 Euro zunächst mal selber bezahlen musst. Das heißt, ich muss auch für mich Verantwortung übernehmen, weil es kostet meine Knete. Und gucken wir mal nach Deutschland, es ist wieder abgeschafft, aber als wir noch 20 Euro oder 10 Euro Praxisgebühr zahlen mussten, haben wir gedacht, das Abendland geht unter. Also auch tatsächlich selber für sich und seine Bedürfnisse und seine Gesundheit Verantwortung übernehmen. Es ist doch völlig absurd, dass ich in dem gesetzlichen Krankenkassensystem per Bonussystem dafür belohnt werden muss, damit ich etwas für meine Gesundheit tue, dass ich Sport mache, dass ich Früherkennungsprogramme mitnehme und so weiter. Das ist doch an Absurdität nicht zu überbieten. Aber da sehen wir natürlich auch, dass wir mittlerweile in unserem gesetzlichen Krankenkassensystem eine komplette erzogene Gesellschaft der Vollkaskofahrer geworden sind, die gerne sich Gesundheit auf dem Tablett servieren lassen möchten, weil sie sehr einbezahlt haben, weil sie ein Recht darauf haben. Aber das ist doch eine Absurdität nicht zu überbieten.
So, warte mal, jetzt muss ich noch mal so ein bisschen nachhaken. Also du hast gesagt, einmal gibt es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und dann gibt es auch noch mal den persönlichen Umgang mit der eigenen Gesundheit.
Ja, wobei das natürlich schon ineinander fließt. Und ich habe auch nicht Rahmenbedingungen gesagt, weil gesellschaftliche Rahmenbedingungen sind ja etwas, was ein Gesetzgeber vorgibt, meinetwegen. Wovon ich aber gerade spreche, ist ja unsere persönliche Einstellung, die wir haben. Also das, was ich gerade mit dem Bonussystem gesagt habe, das ist ja kein Rahmen, den jemand anders vorgibt, sondern das ist ja wir Deutschen. Ich meine, wenn du was verkaufen willst, sagt dir jener Verkaufsberater, in Deutschland brauchst du bloß, wirst du nur erfolgreich sein, wenn du in irgendeiner Weise ein Schnäppchen anbietest, wenn du irgendeinen Bonus, den man mitnehmen kann. Und das hat doch nichts mit Rahmen zu tun. Das sind wir doch selber.
Ja, okay, aber dann lass uns noch mal einen Moment dabei bleiben. Warum haben, das eine ist das gesellschaftliche Thema. Ne? Wir sind alle, du hast gesagt, Vollkaskofahrer, ein schönes Wort. Das andere ist jetzt ich persönlich. Also was heißt das für mich persönlich? Ich gehe nicht genug mit meiner Gesundheit um als Mann oder schlechter als eine Frau. Also kann ich das, können wir das runterbrechen?
Ja, können wir. Und das hat auch verschiedene Ebenen. Also du kannst das auf eine biologische Ebene setzen, wo Frauen schon von jeher viel bewusster mit ihrer Gesundheit umgehen. Von der Natur her, Stichwort ich muss gesund bleiben, um in Gänsefüßchen den Nachwuchs großzuziehen. Du kannst es auf Ernährung oder auch Schönheit herunterbrechen, dass Frauen mehr auf sich achten. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten beim Rotary Club in Würzburg und da meldet sich plötzlich ein Zahnarzt zu Wort. Ein Zahnarzt. Und er sagt, Herr Teuerkauf, ich weiß genau, wovon Sie reden. Ich habe viele, viele Familien, die ich betreue. Und wenn plötzlich die Kinder in die Pubertät kommen, dann sehe ich plötzlich, wie Jungs und Mädchen auseinanderdriften. Die Mädchen fangen plötzlich an, sich um ihr Äußeres, um ihr Erscheinungsbild zu kümmern. Den Jungs ist es scheißegal. In der gleichen Familie, die gleichen Gegebenheiten. Die Mädchen haben ein prima Gebiss. Die Jungs wissen, okay, es wird bald wehtun, es wird bald Ersatz brauchen, es wird bald unschön werden. Ist denen scheißegal. Und das ist ja auch so ein Thema. Nenn es Eitelkeit, nenn es Bewusstsein, nenn es schön sein wollen. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
Warum?
Also nicht in dem sofortigen Effekt, aber in der Wirkung, die hinterherkommt.
Wo kommt das her, dass den Jungs quasi, also es geht ja nicht nur um Schönheit, sondern es geht ja wirklich auch um Gesundheit.
Es geht auch um Faulheit, es geht auch um sich bemühen im Alltag, um den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Das hört ja nicht auf. Der Schweinehund hört ja nicht auf. Unser größter Feind. Also sich pro Woche zu überlegen, wie viel Alkohol trinke ich, wie oft trinke ich Alkohol. Die Frage, wie ernähre ich mich, wie viel Fleisch muss es denn ständig sein? Wie bewege ich mich, wie schaffe ich es, Bewegung als Routine in meinen wöchentlichen Alltag hineinzubringen? Das sind doch genau die Fragen, die viel bequemer sind, wenn ich die ausblende.
Wir unterbrechen für Werbung.
47 gibt es jetzt auch in gedruckter Form. Auf 164 Seiten berichten wir in unserem hochwertigen Coffee Table Magazin über Männer im mittleren Alter. Selbstkritisch, bewegend und mit einer Prise Humor. Das Magazin kostet 20,47 €. Die Auflage ist limitiert und ein guter Teil ist schon weg. Zu erhalten ist es ausschließlich im Shop auf 47.de/shop. Sichere dir jetzt deine eigene Ausgabe.
Das war die Werbung. Weiter mit 47, der Podcast.
Du verwirrst mich. Ich habe drei Jungs als Söhne und eine Beutetochter. Ne? Und da ist das, was du beschreibst, zwei sind 14, ne? Sie ist 14 und mein mittlerer ist 14, zu beobachten, dass sie halt wirklich sehr viel Wert auf Äußerlichkeit legt, sich pflegt und schön ist und schön sein will. Und ihm halt, ich sag mal, der Computer viel wichtiger ist. Hast du einen Tipp, was ich in der Erziehung anders machen kann? Man kann immer vorleben sozusagen. Also,
das ist mal das eine. Das ist Vorbild das sein. Eine, klar, du bist ein Beispiel, ein Vorbild. Das zweite ist natürlich auf Dinge hinzuweisen und nicht müde werden, den Finger in die Wunde zu legen. Das Thema, und da beißt auch die Maus keinen Faden ab, dass wir als Elternhaus das Beispiel sind, was die in sich haben. Bleiben wir mal beim Thema Ernährung. Wenn jeden Tag Eisbein gegessen wird, dann ist das Maß der Dinge. Oder wenn tatsächlich der Vater aufwacht, dann muss es schon wieder Fleisch sein. Oder ist vegetarisches Essen auch ein vollwertiges Essen? Ist auch das mittlerweile eine Frage, die man vorleben kann. Ich koche einmal die Woche mit meinem Sohn, ist schon vollkommen klar, das weiß der schon, ein Salat und Gemüse ist immer dabei. Mindestens, wenn es überhaupt nicht die ganze Mahlzeit ist. Klar, verleiert dir auch die Augen und macht die übrigen jungenhaften Macho-Sprüche. nach dem Motto, ich bin kein Kaninchen, aber es nützt ja nichts.
Ich bin mir sicher, wenn meine Freundin das hört, die würde dich jetzt drücken für diese Rede, die du gerade gehalten hast und sagt, ja, endlich sagt sie mal einer. Okay, ich habe es gehört. Aber jetzt Thema Männergesundheit, das heißt, Männer gehen in der Summe viel unachtsamer mit sich selber um. Also wir haben Ernährung, Körperpflege, Äußerlichkeiten,
Bewegung.
Bewegung, das Seelische auch. Ne? Können wir ganz kurz, hast du eine Erklärung, woran das liegt? Wo kommt das her? Das ist historisch gewachsen. Ist es genetisch? Ist es anerzogen, sozialisiert? Ist es unser Männerbild in der Gesellschaft?
Jetzt hast du gleich fünf Stichworte gesagt, und ich glaube, es ist von allem ein bisschen was. Definitiv. Es ist eins mit Sicherheit nicht genetisch. Das absolut bestimmt nicht. Ansonsten glaube ich, es ist eine Mischform aus Bequemlichkeit, Angst, falsche Prioritäten und natürlich auch ein völlig verschobenes Bild von, was muss ich tun, was muss ich nicht tun, wie sieht meine Prioritätenliste aus?
Können wir das mal
Also,
vertiefen?
dann, ja, pass auf, ich gebe mal ein Beispiel. Wofür wir Männer ja alle rund um die Uhr bekannt sind, dass wir eine Aufgabe, der wir uns stellen, sei es im Job oder privat, die wird abgearbeitet und durchgezogen. Diese mustergültige Priorisierung haben wir bei den Dingen, die uns selber betreffen und unsere Bedürfnisse betreffen, nicht. Wir geben jetzt dieses Jahr den sechsten Männergesundheitsbericht heraus zum Thema Gewalt. Der dritte, den wir gemacht haben, ging um das Thema Sexualität. Ist ja ein Thema, wo jeder sofort meinen möchte, ah, cooles Thema, endlich befasst sich mal jemand damit. Es interessiert uns sowieso morgens, mittags und abends nur das Thema Sex. Das Ergebnis dieses Berichtes, man glaubt es nicht, ist, dass sich Männer um fast nichts so wenig in der Konsequenz kümmern wie um ihre Sexualität. Je mehr du in ältere Paarbeziehungen guckst, wird es noch trauriger, wenn du feststellst, wie viele Männer sich aus Sexualität im Alltag herausstehlen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen.
Was sind die
Weil auch
Kon
das natürlich nichts ist, was vom Himmel fällt, weil auch das Dinge sind, um die man sich, wenn man es ernst betreibt, kümmern muss.
und was sind die Konsequenzen?
Sie findet nicht mehr statt, die Sexualität. Und um auf das Eingangsbild zu bleiben, ist, Männer kümmern sich nicht um ihre Bedürfnisse. So vergleichbar mit einer Aufgabe im Job oder ich baue ein Haus oder andere Aufgaben, denen wir uns stellen und denen wir alles unterordnen, koste es die eigene Gesundheit.
Und das führt dazu, dass Männer 5 Jahre kürzer leben im Schnitt als Frauen.
In der Endkonsequenz schon. Ist es eines der Gründe, natürlich.
Okay, das halten wir fest. Männer kümmern sich nicht genug um ihre Bedürfnisse. Ich breche das nochmal runter. Was bedeutet das? Also ich habe eine Idee, ne? Und du weißt, ich beschäftige mich auch mit 47, mit diesen ganzen Themen. Was bedeutet das in der Konsequenz, wenn uns jetzt jemand hört, der eher unbedarft unterwegs ist, sag ich mal, also in dem klassischen
Ich glaube,
Männerbild?
der Unbedarfte, da geht es schon mal los.
Der hört uns gar nicht zu.
Folgt unserem Gespräch ja überhaupt nicht bis hierhin. Der ist ja schon ab dem dritten Satz weg, weil er sagt, okay, höre ich mir mal irgendwann an, wenn es mich mal betrifft.
Das
Das
ist
ist ja der Punkt, dass
stark.
Männer auf ihrer Agenda sich diesem Thema überhaupt erstmal nur widmen, wenn sie es erstmal in Not geraten. Das ist doch genau das Thema. Bis dahin haben sie ja die komplette Vogel-Strauß-Politik, die sagt, die Kopf in den Sand und das Problem, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht.
Ja. Erst wenn sie in Not geraten, vorher Vogelstrauß-Politik, stark. Lässt sich das ändern? Ändert sich da
Es
was?
ändert, die Frage hatten wir vorhin schon mal. Es ändert sich auf jeden Fall in der neuen Generation junger Männer, ganz klar. Und ansonsten ist das, ich fahre ja das ganze Jahr durch die Lande und halte Vorträge in unauffälligen Settings, sagen wir Rotary oder Golfclub oder sonst wo. Und eine interessante Beobachtung ist, das Auditorium ein reiner Männerzirkel. Halte ich eine halbe Stunde meinen Vortrag, steht der Präsident auf, sagt noch jemand eine Frage? Nein, alles klar, wir sehen uns draußen an der Bar. Ist es ein gemischtes Auditorium, sprich, da sitzen Paare vor mir, werde ich dort nie, nie, nie unter 2 Stunden rausgelassen. Plötzlich werde ich gefragt und gelöchert. Und zwar nicht von den Frauen, die dabei sind. Nein, plötzlich, wenn die Frau daneben sitzt, setzt der Mann sich damit auseinander.
Das ist ja spannend.
Ja, und da sind wir in unserer Sozialisation und in unserem Umgang mit uns und unseren Bedürfnissen. Klar, vor der Partnerin kann ich selber auch nicht davonlaufen, die im Zweifel ja besser als jeder andere meine Probleme kennt, weil sie beobachtet. Schau mal, wir haben, als wir mit der Stiftung begonnen haben, eine Studie gemacht, wo wir Männer mit lokal begrenzten Prostatakarzinomen befragt haben. Erstens, von den 5 Therapiemöglichkeiten, die es in Deutschland gibt oder auf der Welt gibt, welche habt ihr genommen und wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen? Erste Frage. Zweite Frage. Wie geht es euch eigentlich mit dieser Entscheidung? 5 Jahre lang wollten wir das von Ihnen wissen. Also auf der einen Seite bei einem invasiven Eingriff, wie kommt ihr klar mit Impotenz und Inkontinenz? Oder auf der anderen Seite, wenn Sie sich für einen defensiven Weg entschieden haben, Active Surveillance, wie kommt ihr damit klar, wenn ihr morgens aufwacht, jeden Morgen und die tickende Bombe noch in der Tasche habt? Das ist ja auch eine psychische Belastung, die auch wiederum viele Männer nicht haben wollen und sich deshalb für einen aggressiven Weg entscheiden. Oder einen to totalen Weg und sagen, ich möchte raus, weg, ich muss den Krebs besiegen. So, und dann hatten und wir hatten 650 Ärzte, Studienärzte, die uns Patienten quasi in die Studie eingespielt haben, eingeschleust haben. Und wir hatten und alle in ganz Deutschland, Ost wie West, Nord wie Süd, hatten die das übliche Verteilungsmuster, so und so viele Operationen, die meisten, ein paar Bestrahlungen und ungefähr 10% Active Surveillance Patienten. Und dann hatten wir einen Arzt dabei, ein kleiner Einzelkämpfer aus dem Harz, der hatte 90% Active Surveillance Patienten. Da habe ich gesagt,
Das
den müssen wir einen Active Surveillance Patienten, also wo du nichts machst. Du hast Prostatakarzinom diagnostiziert, aber man weiß, du wirst wahrscheinlich eher an einem Herzinfarkt sterben. Dies ist ein ganz langsam wachsendes Karzinom, du musst hier nichts machen. Also überwachen, immer überwachen, gucken, hat sich was verändert? Nein, okay, weiter. Und der hatte 90%. Und dann haben wir gesagt, den müssen wir mal einladen. Wie kann das sein? Und dann haben wir ihn gefragt, wie kann das sein, dass du so viele Active Surveillance-Patienten hast? Und da hat er gesagt, das weiß ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich was Besonderes bin. Aber wenn ich bei einem Mann ein Prostatakarzinom diagnostiziere, schicke ich den zunächst nach Hause und bestelle ihn zeitnah wieder ein mit seiner Frau. Und die Therapieentscheidung, die du triffst in Anwesenheit deines Partners oder deiner Partnerin, ist eine andere, als wenn du in den Keller gehst und für dich eine einsame Entscheidung fällst, die in der Regel sehr radikal ist. Und das ist ja auch etwas für uns, wie leben wir Partnerschaft, wie leben wir Freundschaft, wie sind wir denn in der Lage, Probleme von uns und Notlagen, die wir geraten, mit einem mir Vertrauten oder auch von mir als Fremden, meinetwegen Therapeuten, zu diskutieren. Gerade aus der Selbsthilfe bei den Depressiven haben wir so oft gehört, dass die sagen, ach, ich Idiot, hätte ich mich doch viel früher um Hilfe bemüht. Wieso habe ich mich so lange gequält? Aber scheinbar scheint in dieser Situation das Hilfesuchen für uns Männer der Offenbarungseid zu sein.
Ich bin ein bisschen sprachlos. Das gibt es von mir nicht oft. Das ist ja mega spannend und total verrückt. Wie sähe denn eine Gesellschaft aus, wo es keine Stiftung Männergesundheit bräuchte?
Also zunächst mal schauen wir mal nach Japan. Da braucht es auch eine Stiftung Männergesundheit. Das ist dort eine staatliche Organisation. Aber in Japan werden die Leute viel älter als in Deutschland, zwar Männer wie Frauen. Zweitens, wir in Deutschland erkranken 20 Jahre vor unserem Tod. In Japan, und zwar schwer, schwer, einschränkende Erkrankungen. In Japan erkranken die Menschen 1 Jahr vor ihrem Tod schwer. Das sind ja mal Zahlen, die wirklich, also die mich immer extrem betroffen machen. Klar, wenn du stirbst, stirbst du. Auch schlimm, keine Frage. Aber dass du 20 Jahre Siechtum vor dir hast und Einschränkungen und dein Leben nicht mehr genießen kannst, weil du einfach dazu nicht mehr in der Lage bist, das macht doch extrem betroffen.
Und was ist anders in der Gesellschaft dort?
Tja, was ist dort anders? Dort ist anders, dort ist einfach alles anders. Der Umgang miteinander ist dort anders, die Ernährung ist dort anders, die Achtsamkeit ist anders, die Höflichkeit ist anders, das um sich gesellschaftlich kümmern ist dort anders. Und am Ende des Tages ist das auch kein Geheimnis von denen, was die nicht rauslassen, sondern es ist eine Formel, die WHO schon vor 10 Jahren, auf den Tisch gebracht hat. Was musst du tun, um gesund alt zu werden? Das ist jetzt kein großes Geheimnis.
Das, aber das, ich, also das habe ich selten, dass ich so sprachlos bin. Wir haben 28 Minuten, nee, wir könnten noch 2 Stunden reden, aber ich mache immer eine halbe Stunde. Was kann ich denn persönlich tun? Also ich habe jetzt gehört, ich kann meine Ernährung umstellen. Ich bin ein besseres Vorbild meinen Kindern in Zukunft.
Wenn ich einen Vortrag halte, habe ich immer einen Teil, wo genau das immer die Frage ist, und dann habe ich 6 Punkte. Und diese 6 Punkte sind überhaupt kein Geheimnis. Diese 6 Punkte heißen: erstens, kenne dein Risiko. Heißt, Kümmere dich um die Dinge, die du genetisch in dir hast. Sprich, woran ist dein Vater gestorben oder erkrankt? Woran ist deine Mutter gestorben oder erkrankt? Das sind die Dinge, um die du dich kümmern musst. Ist das eine onkologische Last, dann musst du die Früherkennungsprogramme wahrnehmen, auch wenn du noch gar nicht so alt bist. Hast du eine kardiologische Last, musst du dich darum kümmern? Hast du eine neurologische Last, musst du dich darum kümmern? Also wo sind denn deine genetischen Lasten? Kenne dein Risiko. Das war das eine. Das zweite ist, jetzt sind wir ja alle keine 18 mehr. Welche Risiken habe ich mir denn schon erworben? Brauche ich noch zum Beispiel? Muss ich aufhören? Da beißt die Maus keinen Faden. Es gibt nichts Evidenteres. Wir haben vor 5 Jahren eine App gemacht, eine Männergesundheits-App. Und der Treiber in der App, warum du das überhaupt alles machen musstest, ist, du musstest dort 1 Stunde lang Fragen beantworten. Nach Scores, nach Gesundheitsscores. Und dann hat dir die App dein biologisches Alter gesagt, was in der Regel nicht ist gleich deinem kalendarischen Alter ist. Das war der Treiber. Und dann hat die App dir ein Programm auferlegt, was du für Sport machen musst, wie du dich ernähren musst, was du ändern musst. Und dann hast du tatsächlich gesehen, wie diese App diese beiden Daten auch zusammengebracht hat. Was aber niemals jemanden verraten hat, ist, wenn du auf die Frage geantwortet hast, brauchst du noch nach wie vor, dann wird sich diese Differenz der beiden Daten 15 Jahre überhaupt nicht verändern. Weil das Gift, was du durch Rauchen in dir hast, so lange noch
Im Körper ist.
deinen Körper und deinen Organismus beeinflusst. Das heißt, die Evidenzlage fürs Rauchen ist so hammerhart. Das heißt, wenn du nach wie vor rauchst, brauchst du dich um überhaupt gar nichts anderes mehr kümmern. Das ist das zentrale Thema. Aufhören. Schluss. Gibt es überhaupt? Und zwar für alle Bereiche. Egal ob Herz-Kreislauf, egal ob neurologisch, egal ob onkologisch. Es ist überall eine Katastrophe. Also, zweitens, was hast du für erworbene Lasten. Die dritte Frage, wie sieht es aus mit deiner Ernährung? Ist die ausgeglichen? Ist sie nicht ausgeglichen? Trinkst du genug? Auch so ein Männerthema. Wir rühmen uns, dass wir natürlich alle gerne Bier trinken, aber die Frage ist, trinke ich denn über den Tag genug? 2 Liter, die besagten. Die nächste Frage, wie schlafe ich denn eigentlich? Ein ganz dunkles Kapitel. Wer kann es von sich sagen, dass er gut schläft? Ich meine, das kennen wir auch alle von uns, dass wir als Studenten zu jeder Zeit, in jedem Zug, in jeder Ecke irgendwo geknackt haben. Aber das ist ja mittlerweile, wenn du die 50 Mal erreicht hast, kein Gottesgeschenk mehr. Gut zu schlafen, morgens aufzuwachen, erholt zu sein. Das ist was ganz Elementares. Wie sieht es denn aus um mein soziales Leben? Mit wem umgebe ich mich? Mit wem rede ich? Und das sind die Punkte, diese sechs, die alle kein Geheimnis sind, die jeder weiß. Aber dann sind wir natürlich genau dabei, es ist anstrengend, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und jede Woche sich darum zu kümmern. Und dann weiß natürlich mittlerweile wissen auch sämtliche schlauen Bücher dieser Welt schon längst, wenn ich bei 6 Punkten 6-mal negativ habe, kann ich es vergessen, dass ich sage, es ist erster, neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Ich bereinige das jetzt. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance, 6 Punkte mit einmal anzugreifen. Einen kannst du knacken und durchhalten und dann dir den nächsten vornehmen.
Aufnahmezeit hin oder her, ich will jetzt noch mehr wissen, gerade so dieses seelische Thema, ne? Also dieses, mit wem sprichst du, mit wem umgibst du dich, wenn die Frau dabei ist, die kennt die Probleme viel eher. Ne, du hast vorhin so schön dieses Beispiel gehabt, wenn im Vortrag nur Männer, keine Frage, Frauen dabei, viele Fragen. Ich finde bei 47 so lustig, dass die Männer alle, die schreiben so ein Zeilen-Feedback, wenn ich überhaupt ein Feedback kriege mit tolles Heft, stark geworden oder auch gute Druckqualität, ne? Also so faktische Dinge. Und die Frauen schreiben so lange Nachrichten, wie gut sie das finden, dass Männer sich mit sich selbst beschäftigen. Und Mann ist verschlossener mit seiner Gefühlswelt. Das ändert sich auch mit den Generationen, das stelle ich auch schon fest, ne? Aber wenn wir jetzt mal die mittelalten Männer nehmen, die ich ja als Zielgruppe habe mit 47, was geben wir denen anheim? Wie kann man sich denn anfangen, sich zu öffnen? Ich habe
Es
also.
ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Gefühlswelt. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wir haben letztes Jahr zwei Firmen begleitet, die Viagra und Co. Bei der Zulassungsbehörde BfArM switchen wollten als ein freiverkäufliches OTC-Medikament. Also so wie Aspirin meinetwegen, ne? Kannst du in der Apotheke gehen kaufen. Und das haben wir unterstützt, aus unterschiedlichen Gründen. Und als plötzlich das Thema auf dem Tisch lag, las ich in einem Aufsatz, dass die Unternehmen längst nicht mehr den Mann über 50 oder 60 als Viagra-Kunden im Visier haben, schon viel länger die jungen Männer. Und damals hatte ich einen Assistenten, 24 Jahre, gehe ich hier raus vor meine Tür und frage den, sag mal, hast du schon mal Viagra genommen? Und zu meinem Erstaunen sagt er, ja, öfter. Ich weiß. Ich sage, ja. Ich sage, warum das denn? Sagt er, naja, weil es eben nicht ging, wenn ich mit meiner Freundin ins Bett wollte, ging es nicht. Ich sage, was? In deinem Alter? Ich sage, und hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Dann sagt er, ja, es könnte mit meinem übermäßigen Pornokonsum zusammenhängen.
Uff.
Und das ist mir schlagartig zwei Dinge klar geworden. Das erste, dass tatsächlich die neue Jugend ein hartfestes Problem hat. Und zweitens, dass er überhaupt keine Schmerzen hat, mit seinem Chef, mit seinem Vorgesetzten über sein Intimstes zu reden. Das wäre mir doch vor 30 Jahren im Leben nicht eingefallen. Nie im Leben. Aber da haben die überhaupt gar keine Schmerzen damit. Und das sieht man aber auch wieder, was ich jetzt damit sagen wollte, dass es ja auch was damit zu tun hat, sich Probleme einzugestehen, sie zu thematisieren, auf den Grund zu gehen, sich um Hilfe zu bemühen.
Ein sprachloser Peter Stavrovi im Podcast mit Olaf Teuerkauf. Lieber Olaf, danke schön bis hierher. Ich habe das Gefühl, das war ja nicht unsere letzte gemeinsame Folge, weil ich das so mega
Hoffentlich.
spannend fand. Ich überlege, ob ich das meinen Söhnen vorspiele. Ich bedanke mich erstmal hierher. Ich verlinke die Stiftung Männergesundheit. Da findet man auch die ganzen Gesundheitsberichte. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Vielen
Ich
Dank.
wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank.
Das war 47, der Podcast. Eine Produktion des Stavovi Verlag.